15. Schulungswoche in Mittersiel vom 25. bis 30. Oktober. Es spricht Bruder Janssen über das Thema, wer lehrt in der Gemeinde?
Zur Orientierung zuerst in einem ersten Abschnitt hatte ich sprachliche Klärungen besprochen. In einem zweiten Abschnitt versuchte ich einen geschichtlichen Aufriss. Und wir kamen bis zum dritten Abschnitt zur systematischen Darlegung unseres Themas, das Lehren in der Gemeinde nach der Heiligen Schrift. Dort hatte ich bereits gesprochen über die Wichtigkeit des Lehrens. Heute Morgen wollen wir Fortsetzung machen mit der Frage, wer ist denn der Lehrende? Diese Frage haben wir bereits in anderen Rahmen gestellt, aber wir wollen es jetzt zusammenfassen und einen Schritt weitergehen. Wer lehrt in der Gemeinde? Zuallererst wollen wir festhalten, der Lehrende in der Gemeinde hat ein Christ zu sein. Der Nichtchrist ist blind. Und Blinde dürfen nicht als Führer zugelassen werden. Weder von anderen Blinden noch von Sehenden. Blinde können weder Blinde noch Sehende führen. In 1. Korinther 2 hat Paulus einiges zu sagen über diese Frage, in den Versen 11 bis 14. 1. Korinther 2, Vers 11. Wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber, und wer wir ist, das muss man aus Kapitel 1 erfahren, vom Schreiber und von den Empfängern des Briefes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, den gibt es, sondern den Geist, der aus Gott ist. Und übrigens, Geist nach der Heiligen Schrift ist eine Person. Im Englischen und auch im Deutschen kann man Geist oft als eine Sache gebrauchen. Aber die Schrift gebraucht das Wort Geist wohl meistens, wenn nicht immer, als Person. Geist der Welt ist nicht die Haltung der Welt, sondern ein Engel, ein Dämon, ein böser Geist, der Geist der Welt, sondern den Geist, der aus Gott ist, ebenfalls eine Person. Warum haben wir ihn empfangen? Nun, im Rahmen der Frage, die Paulus bespricht, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Darum geht es im Lehren. Welche wir auch verkünden, sie sollen erkannt werden und müssen also verkündet werden zunächst. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist Gottes, mitgeteilt oder mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel, vielleicht auch Geistliches mit Geistlichem verglichen. Der natürliche Mensch, der seelische Mensch, nicht der nach einer trichotomischen Aufteilung, der nur Seele hat und nicht Geist. Auch ein unbekehrter Mensch hat Geist. Seele und Geist sind hier nach der Heiligen Schrift eine Sache, was den inneren Menschen betrifft. Wenn seelischer Mensch hier gesagt wird, oder natürlicher Mensch, dann der Mensch, den Gott geschaffen hat, der gefallen ist, der zwar Leben hat, Seele gleich Leben sehr oft, aber noch nicht wiedergeboren ist, der nur noch in dieser Verfassung lebt. Der nicht wiedergeborene Mensch vernimmt nichts, nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Warum nicht? Es ist ihm eine Torheit. Es ist unlogisch. In seiner Denkweise ist es nicht richtig. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Das heißt, es wird und deshalb muss es so beurteilt werden. Vom Geiste Gottes einmal, geistlich, weil vom Geiste Gottes beurteilt oder zur Erkenntnis verholfen. Zweitens geistlich, weil die geistliche Welt der Ursprung ist der Lehre der Heiligen, der Gemeinde Jesu. Es muss also in diesem Kontext gesehen werden. Aber der natürliche Welt, der natürliche Mensch, lebt in einer Welt, die am Horizont aufhört. Er lebt in dieser jetzigen Welt, in der Diesseitigkeit. Er mag Ahnung haben von der jenseitigen Welt, aber wenn, solange er nicht zu Jesus Christus kommt, ist er nicht bereit, die jenseitige Welt und ihren Herrscher anzuerkennen. Er lebt also in der Diesseitigkeit, geht darin auf, sagt Johannes in 1. Johannes 2, und er erkennt nicht die Dinge, die von der jenseitigen Welt kommen. Deshalb kann er nicht qualifizieren als Lehrer in der Gemeinde. Er ist ein Blinder, sagt Paulus, es ist ein Schleier vor seinem Herzen. Wer ist der Lehrer in der Gemeinde? Wir fragen weiter noch einmal. Es ist sodann der begabte Christ. Er muss grundsätzlich ein Christ sein, aber dann auch zum Zweiten, ein begabter Christ ist es, der in der Gemeinde lehrt. Wer sind denn die begabten Christen in der Gemeinde? Diese sind die mit der Gnadengabe des Lehrens. Nicht Geistesgabe oder geistlichen Gabe, sondern Gnadengabe. Es gibt Gnadengaben, die sind nicht spezifisch Pneumatika, das heißt geistliche Gaben. Geistesgaben ist schon sowieso eine Fehlübersetzung des Griechischen. Es gibt noch andere Geistesgaben als nur Gnadengaben. Und die Gnadengaben kommen nicht nur vom Heiligen Geist, sondern auch vom Sohn. Und sie könnten auch genauso Christusgaben genannt werden, wenn wir nach dem Ursprung bezeichnen wollen. Und sie sind auch genauso Gaben des Vaters. Wir könnten sie auch Gaben Gottes nennen, aber dann würden wir nicht mehr spezifisch von dieser Sache sprechen. Also alle drei Bezeichnungen, Gaben Gottes, Gaben Christi, Gaben des Geistes oder Geistesgaben, genügen nicht. Wir müssen spezifisch sein. Das griechische Wort ist Charismata oder Charisma in der Einzahl. Und das sind Gnadengaben oder Gnadungen. Das heißt Gnade vergegenständlicht oder gegenständlich geworden. Etwas oder eine Form der Gnade, die Gott gibt, um zur Ehre, zum Lob der Gnade Gottes zu leben. Die Lehre ist also eine Gnadengabe, geschenkt von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, einem seiner Kinder, seiner Nachfolger. Diese sind die mit der Gnadengabe des Lehrens versehende. Im Neuen Testament gehört das Lehren zu den Aufgaben des Apostels, das heißt, wer die Gnadengabe hat, das ist einmal ein Apostel. Sie gehört zu den Aufgaben des Evangelisten, er hat die Gnadengabe, und des Hirten, er hat die Gnadengabe des Lehrens. Diese, der Apostel, der Evangelist und der Hirt, haben die Aufgabe, müssen also entsprechend ausgerüstet sein mit dem Charisma, mit der Gnadengabe des Lehrens. Mir scheint, die Gnadengabe des Lehrens beschränkt sich aber nicht auf diese drei Ämter. So ergeben sich zunächst vier Gruppen von lehrbegabten Christen. Nehmen wir zuerst den Apostel. Mit wem hat der Apostel es in seiner Lehrtätigkeit zu tun? Der Apostel lehrt, wenn er evangelisiert. Der Apostel ist ein Evangelist. Nicht alle Evangelisten sind Apostel, aber Apostel müssen Evangelisten sein. Auch wenn sie vornehmlich Lehrer sind, sie müssen diese Begabung haben, das ist ihre Aufgabe. Der Apostel lehrt einmal, wenn er evangelisiert. Genauso wie Jesus in Lukas 20, Vers 21. Diese Stelle hatte ich schon einmal besprochen. Es heißt, Jesus lehrt im Tempel und evangelisiert. Wie bitte?
20 Vers 1.
Entschuldigung, 1. 21 ist etwas anderes. Ja. Lukas 20, Vers 1. Vielen Dank. Der Apostel evangelisiert, wie sein Apostel Jesus, Jesus wird ja auch in Hebräer Apostel genannt, der große Gesandte. Er lehrt, wie die ersten Apostel es taten, wenn er evangelisiert, Apostelgeschichte 4, Verse 1 und 2. Aber während sie zum Volk redeten, das heißt Petrus und Johannes, traten die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Die verdross es, dass sie das Volk lehrten. Was haben sie gesagt? Was haben sie gelehrt? Die verdross es, dass sie das Volk lehrten und mit Jesus die Botschaft der Auferstehung von den Toten verbreiteten. Und Vers 18. Und sie riefen sie und wiesen sie an, durchaus nicht ein Laut vernehmen zu lassen, noch zu lehren aufgrund des Namens Jesus. Es geht um das Evangelisieren. Aber das nennt man in jener Zeit Lehren. Wir denken gewöhnlich nicht an einen Evangelisten als einen Lehrer. Und vielleicht, weil wir das nicht betont haben, aufgrund der Heiligen Schrift, gibt es auch sehr viele Evangelisten, die nicht Lehrer sind. Sie meinen, das sei nicht ihre Begabung, sie wären nicht Theologen. Aber es ist sehr wichtig, dass ein Evangelist beides, Lehrer und Theologe ist, wenn wir unterscheiden wollten. Er braucht nicht dasselbe Maß von theologischer oder Lehrbegabung haben wie ein Apostel oder ein Hirt in der Gemeinde. Aber er muss verstehen können, das Evangelium zu lehren. Andererseits lehrt er oft mehr, wie schon in diesen Tagen festgehalten wurde, als er vielleicht denkt. Was die Schrift unter Lehren versteht, ist sehr oft dort, wo wir es nicht so kennzeichnen würden. Dementsprechend sagt Paulus, wenn er von seinem Apostelamt spricht, er sei ein Lehrer der Heiden. Wenn er evangelisiert unter den Heiden, ist er ein Lehrer dort. Er lehrt das Evangelium von Jesus Christus, tut es kund, beweist und so weiter. 1. Timotheus 2, Vers 7 steht das. Auch Matthäus 28, Vers 19 gehört hierhin. Aus unserem Wortstudium erkannten wir, dass zu Jüngern machen eine Form von Lehren ist. Und wenn Jesus sagt, macht zu Jüngern alle unter den Völkern, alle, die zu den Völkern gehören, dann heißt das, gibt die Unterweisung denen, die nicht von Christus wissen, damit sie zu Christus kommen können und sich in vernünftiger Weise für ihn entscheiden können. Das Maß an Unterweisung, das notwendig ist, dass Menschen zum Glauben kommen können. Aber wenn wir jetzt das Beispiel der ersten Apostel nehmen wollen, dann müssten wir noch hinzufügen, das Maß, das ihnen verhilft, die ersten Schritte zu tun. Denn die Nacharbeit beginnt schon in der Evangelisation. Bei manchen Evangelisten in der Evangelisation im Neuen Testament. Also dort wird schon auch schon gelehrt. Der Apostel lehrt so dann, wenn er der gesamten Gemeinde Jesu zur Verfügung steht. Wieder Matthäus 28, Vers 20. In Vers 19 heißt es, macht zu Jüngern, das heißt, gibt die Unterweisung, die notwendig ist, damit man Jünger Jesu werden kann. Aber dann Vers 20, lehrt diese Jünger, Gegenstand ist hier der Jünger, der soll getauft werden. Es freut mich, dass eine Elberfeld-Übersetzung es heißt, tauft diese, entspricht dem Griechischen, also die zu Jüngern geworden sind. Diese sollen getauft werden, die sollen unterwiesen werden. Was? Wohin? Darauf wollen wir noch kommen. Zu halten alles, was ich geboten habe. Das heißt, in der Lehre Christi sollen sie unterwiesen werden. Paulus sagt auch etwas sehr Wichtiges an dieser Stelle, bei den Neubekehrten, Epheser 4, 20 bis 24, da stellt er die Lehre Christi, L-E-H-R-E, der Lehre der Heiden, L-E-E-R-E, gegenüber. Lehre und Lehre werden gegenübergestellt. Das Denken des Heiden, das heißt des Nichtchristen, ist leer. Ein hartes Urteil. Ein Mensch kann sehr geistig sein. Aber natürlich, es ist die Frage des Aspektes, der Relation, nicht des absoluten Zustands. Sein Kopf mag ganz vollgestopft sein von Dingen. Aber er ist leer in Verhältnis zu dem, worauf es ankommt. Von Gott weiß er nicht und so ist er uferlos, desorientiert und leer. Er schwimmt. Vielleicht weil er leer ist. Die Lehre Jesu hat zum Inhalt Jesus Christus selbst. So habt ihr den Christus nicht gelernt. Der Christus selbst ist die Lehre des Christus. Sie sollen ihn lernen und über ihn oder von ihm lernen. Das geschieht natürlich in der Unterweisung durch Menschen. Das heißt, Paulus teilt den gleich auch den Verantwortlichen Ephesus mit, wie sie Neubekehrte zu unterweisen haben. Von Jesus reden, von ihm sprechen. Und was heißt das? Das heißt dann grundsätzlich und sehr praktisch dreierlei. Ablegen, das Alte, den alten Menschen. Der alte Mensch ist einmal der nicht wiedergeborene Mensch, aber der ist ja nicht hier gemeint, denn wir haben es hier mit einem wiedergeborenen Menschen zu tun. Der alte Mensch ist zweitens das Wesen oder die Lebensweise eines, der noch nicht wiedergeboren ist. Der alte Mensch ist eine Personifizierung der Lebensweise so eines Menschen. Und dies muss abgelegt werden. Viele Christen haben Schwierigkeit mit altem und neuem Menschen und versubstantivieren das, das heißt verdinglichen es. Wollen jetzt wissen, was soll ich jetzt ablegen, einen alten Menschen, und teilen sich fast auf und werden verzweifelt auf diesem Gebiet. Ganz einfach, wir müssen die Terminologie hier kennenlernen der Heiligen Schrift. Und der alte Mensch ist eine Art von Leben. Wie stehe ich morgens auf? Wie begegne ich meinen Familienmitgliedern? Tue ich das jetzt im Zeichen dessen, dass ich Jesu Nachfolger bin? Oder denke ich überhaupt nicht daran? Tue ich es noch aus Gewohnheit so, wie ich es früher tat? Wie gehe ich auf die Arbeit? Wie arbeite ich? Als ein Nachfolger Jesu, ist das jetzt anders geworden oder wie ein Nichtchrist? Wie spreche ich? Welche Wörter gebrauche ich? Was denke ich? Was lese ich? Und so weiter. Was höre ich? Die Lebensweise von Tag zu Tag, die alte, die zu einem nicht wiedergeborenen Menschen gehört, und das ist eine spezifische Lebensweise. Übrigens, wir haben eine Theologie des Christen in vielen Glaubenslehren, in Büchern über Glaubenslehre, haben wir es aufgefallen, dass uns eine Theologie des Sünders fehlt. Und es wäre vielleicht ein Projekt für irgendjemanden einmal. Alles das zu sammeln, was die Bibel nicht nur über Sünde, sondern über den Sünder, über die Person des Sünders sagt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, dass wir ihn einmal vor Augen haben und ein Bild von ihm machen können. Also die Lebensweise eines Sünders, die soll abgelegt werden. Die soll, und jetzt sollen wir nicht spielen oder zu Unrecht umgehen oder in falscher Weise umgehen, für die Griechisch kennen, mit dem Aorist hier. Das heißt nicht, Paulus sagt nicht, dass der alte Mensch oder die alte Lebensweise bereits abgelegt ist. In einem gewissen Sinne ja. Es ist zweierlei, steht im Infinitiv übrigens. Sie ist abgelegt. Das heißt, als ich Christ wurde, habe ich grundsätzlich den Rücken dieser Lebensweise gekehrt. Ich habe mich abgewandt. Bekehrung ist Umkehr. Und Umkehr ist Abkehr und Hinkehr. 180 Grad Umkehr. Eine Bewegung, aber sie beginnt irgendwo und geht irgendwo hin. Ich habe mich also abgewandt, abgekehrt von dieser alten Lebensweise. Aber Paulus lehrt sehr deutlich, dass diese Lebensweise deshalb oder deswegen, weil ich noch ein altes Wesen mit mir bringe, die Möglichkeit ist, dass die alte Lebensweise immer noch vorhanden sein kann. Sie muss also weiterhin abgelegt werden, Stück für Stück. Es muss daran gearbeitet werden. Also das Ablegen soll gelehrt werden einem neuen Christen. Ihr wurdet gelehrt abzulegen. Das soll man den jungen Menschen, den jungen Christen sagen. Wie sie ablegen können, die alte Lebensweise. Zweitens, sie sollen lernen, erneuert zu werden. Wie sie erneuert werden können, und zwar im Raum des Geistes. Und im Raum des Geistes auf dem Gebiet des Denkens, Nous, Verstand, Vernunft. Evangelium ist Wort. Christentum ist eine Wortangelegenheit. Und das Wort spricht zum Denken. Es muss gehört werden. Wir sind nicht Roboter. Wir vernehmen und müssen bewusst reagieren. Wir müssen also verstehen. Und hier im Denken, sagt Paulus, muss renoviert werden, muss erneuert werden. Und ständig, immer wieder. Einmal, weil wir sündigen und dann muss Reinigung eintreten. Zweitens, weil Verschleiß da ist. In der Arbeit für Jesus werden wir müde und dann müssen Kräfte erneuert werden. Und so müssen wir ständig erneuert werden aus diesen zwei Gründen. Wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Und zum Dritten, anzulegen den neuen Menschen, das wurden sie gelehrt. Sie wurden gelehrt, dass sie bei der Wiedergeburt einen neuen Menschen angezogen hatten. Der ist von Gott geschaffen nach dem Urbild. Das heißt, die Gottesähnlichkeit wird wiederhergestellt, die in von 1. Mose 1. Der Mensch wird in der Wiedergeburt wieder Gott ähnlich gemacht, aber an dieser Gottesähnlichkeit soll gearbeitet werden. Das heißt, dieser neue Mensch ist wachstumsfähig. Und er soll also den anderen neuen Menschen annehmen. Das heißt, der neue Mensch als Wiedergeburt oder als neues Leben, aber der neue Mensch als Lebensweise soll angezogen werden. Der Mensch ist neu geworden und soll neu werden. Ist neu geworden in der Wiedergeburt, soll neu werden in der Lebensweise. Und was das heißt, das führt Paulus hier deutlich aus, dann in der Parallelstelle Kolosser 3, wo wir ähnliche Gedanken haben. Zwei Briefe ungefähr zur gleichen Zeit geschrieben. Paulus lehrt also, wie man junge Christen lehren kann. Ich beginne hier beim Apostel, das wird dann auch die Aufgabe aller sein, die an dieser Stelle zu arbeiten haben, die sollen vom Apostel abgucken. Deshalb ist der Weg des Missionars so entscheidend. 1. Korinther 4, Vers 17 zeigt ebenfalls die Lehraufgabe in den Gemeinden für den Apostel. 1. Korinther 4, Vers 17, eben darum habe ich den Timotheus zu euch geschickt, der mein geliebtes und treues Kind ist im Herrn. Der soll euch erinnern an meine Regeln in Christus, wie ich sie allenthalben in jeder Gemeinde lehre. Paulus und Timotheus sind Apostel, sie lehren und dieses in den Gemeinden. Apostelgeschichte 15, Vers 35. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündeten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Sie hatten schon eine Missionsreise hinter sich und jetzt sind sie wieder zu Hause, das heißt dort, wo sie tätig gewesen waren, bevor sie auf diese Reise sich aufgemacht hatten. Und jetzt nehmen sie sich wieder Zeit, dort in der Gemeinde mitzuhelfen. Das ist sehr gut, wenn ein Missionar zurückkommt von seinen Reisen im Ausland, wenn es dort war, dass er dann in seiner Gemeinde wieder tätig ist, wenn das möglich ist. Das ist auch erholsam. Der Apostel lehrt, wenn er nicht nur in der Welt vor Unbekehrten lehrt, in der Gemeinde Jesu, der Apostel lehrt, wenn er andere Reichsgottesarbeiter unterweist. 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von mir gehört hast, gebe anderen Treuen weiter, die fähig sein werden, andere zu lehren. Und 1. Timotheus 1 zeigt uns, wie das aussieht, Verse 2 bis 5. An Timotheus, echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn, dementsprechend, mir scheint, der Gruß fließt hier in das, was er ihm zu sagen hat. Manche sehen hier den Beginn eines neuen Satzes. Ich meine, unvollständige Sätze sollten nicht vorausgesetzt werden in der Exegese, bis es wirklich notwendig ist. Und hier ist es nicht notwendig, scheint mir. Also lassen wir den Gruß ruhig fließen in einem Satz in das, was hier weiter geschrieben steht. Gnade, Barmherzigkeit, Friede, wie? Dementsprechend, dass ich dir bei meiner Abreise, das heißt für deine Aufgabe, wünsche ich dir Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Dass ich dir bei meiner Abreise nach Makedonien zusprach, das Wort Parakaleo haben wir hier, zusprechen, aufrufen, nicht ermahnen. Er hatte ihm Anweisungen gegeben, er hat ihm zugesprochen, er hatte ihn aufgerufen, etwas zu tun. Ich sprach dir zu, rief dich auf, etwas zu tun. Was? In Ephesus zu bleiben. Warum? Das heißt, sich aufzuhalten, nicht als Pastor dort zu wirken, sondern als Apostel dort zu wirken, als Missionar, als lehrender Missionar. Damit du einige anweisest. Nichts anderes zu lehren, das Wort Anweisung spielt in den Timotheusbriefen eine wichtige Rolle. Es ist die Aufgabe am Evangelium. Anweisest, nichts anderes zu lehren, auch nicht auf Legenden und endlose Geschlechtsregister zu achten. Hier geht es um die Thematik des Lehrens in der Gemeinde. Was mehr zu Streitdiskussionen beiträgt. Also, wir gehen vom Vordergründigen, vom Spezifischen zum Allgemeinen. In jener Situation war das die Versuchung. Bei jüdischen Lehrern wahrscheinlich ganz besonders groß, die Einzelheiten, die Nebensächlichkeiten im Alten Testament, das war ja der Text zum großen Teil, davon ausgehen zu zeigen und das auszumalen, was da alles drinsteht. Einfach, um Neugierde zu stillen. Endlose Geschlechtsregister zu achten, was mehr zu Streitdiskussionen beiträgt. Also, das trug damals zu Streitdiskussionen bei. Folglich, wenn wir jetzt dieses auf uns anwenden wollen, Paulus sagt, das ist uns zum Trost geschrieben, zur Hoffnung, zur Lehre, dann würden wir jetzt sagen, was ist es, das unnötigerweise, es gibt Dinge, die führen notwendigerweise zu Streitdiskussionen, aber was ist es, das unnötigerweise zu Streitdiskussionen führt? Das sollen wir dann vermeiden. Was unnötigerweise zu Streitdiskussionen beiträgt, denn zur Tätigkeit eines Haushalters Gottes im Glauben, das heißt im Vertrauen. Das heißt, die Aufgabe, der Auftrag wird weitergegeben an die nächste Führungsschicht, an zukünftige Führung. Was ist der Endzweck der Anweisung? Worum geht es in der Verantwortung eines Reichgottesarbeiters? Was ist die Aufgabe am Evangelium? Der Endzweck der Anweisung, das heißt aller unserer Verkündigung, ist Liebe aus reinem Herzen und so weiter. Das ist ja höchst einfach. Ja? Warum so einfach? Ist das Theologie? Ist das Dogmatik? Ist das wirklich die Zusammenfassung? Ist das wirklich die Haube? Deckt sich damit das ganze Evangelium ab? Nun wollen wir einmal etwas überlegen. Ich nehme jetzt schon etwas vorweg, wenn wir von Lehrmaterial sprechen, aber es macht nichts. Paulus sagt, die Zusammenfassung des Gesetzes ist Liebe. Wenn Jesus gefragt wird nach dem höchsten Gebot, dann gibt er nicht nur das Erste, sondern das Erste ist das Höchste. Es ist erstrangig der Reihe nach, es ist erstrangig der Wichtigkeit nach. Für den Juden war das ganze Alte Testament Torah, das heißt Gesetz. Es hieß auch Tenach, das heißt, das Alte Testament war die Schrift, Tenach. Aber man konnte es auch Torah nennen, einfach Gesetz. Warum nannte man das ganze Wort Gottes Gesetz? Weil es gekennzeichnet war vom ersten Teil, von den fünf Büchern Mose. Und die waren das Gesetz, die waren die Torah. Besonders für die Sadduzäer, das war das, was sie als inspiriertes Wort Gottes anerkannten. Die Pharisäer sagten, das ganze Alte Testament ist wirklich von Gott eingegeben, inspiriert, Gott gehaucht. Aber die Sadduzäer blieben bei 5. Mose stehen. Das andere war wertvoll, wie für uns vielleicht die Apokryphen oder für Luther besser. Aber die Bibel, das war für sie, die eigentliche Bibel, das war die Tora, die 5 Bücher Mose. Warum hießen die Gesetz? Denn da ist ja sehr viel Geschichtliches. Weil es in den 5 Büchern Mose um die 10 Gebote handelte. Das war die Mitte. Da war der Anfang. Was vor dem war, hatte dazu geführt. Das gehörte auch dazu. Paulus nennt auch 1. Mose Gesetz. Alle 5 Bücher Mose heißen Gesetz. In den 10 Geboten, das ist also das Gesetz. Der Rest ist Auslegung. Geschichtliche Auslegung vorher, geschichtliche und exegetische und praktische Auslegung nachher. Aber die Mitte, das sind die 10 Gebote. Das ist das Gesetz, die Tora. Was ist jetzt die Mitte der 10 Gebote? Jesus sagt es uns. Das ist das erste Gebot. Alle 10 Gebote sind zusammengefasst im ersten Gebot. Was ist das erste Gebot? Das erste Gebot haben wir in 2 Formulierungen. Wir haben es in 2. Mose 20 in der negativen Formulierung. Wir haben es in 5. Mose in der positiven Formulierung. Wenn Jesus nach diesem Gebot gefragt wird, dann zitiert er aus 5. Mose. Das heißt in der positiven Formulierung. Du sollst, nicht du sollst nicht, sondern du sollst. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Aber was ist der Unterschied? Ob ich sage, mein lieber Freund, du darfst nur eine Frau haben. Oder ob ich sage, liebe deine Frau von ganzem Herzen. Wenn ich das eine tue, tue ich das andere. Wenn ich meine Frau von ganzem Herzen liebe, dann habe ich keine anderen Frauen, auch nicht in Gedanken dabei. Und wenn ein junger Mann zu einem Mädchen sagt, also du bist mir so lieb, ich hätte dich gern geheiratet, möchtest mit das Leben mit mir teilen? Ja, schon. Und ja, ist aber noch so, ich muss etwas hinzufügen. Es ist noch ein anderes Mädchen da, ab und zu denke ich an sie. Aber 99% bist du da. Ja. Also hör auf, ist genug. Dann kommt er nicht mehr in Frage für das Mädchen. Und wenn es 99,109 sind, ja, nichts, entweder ganz oder überhaupt nicht. So ist es bei Gott. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben und dann werden wir auch keine anderen Gottheiten daneben haben. Und darum geht es in den Rest der Gebote von 2 bis 10. Darum geht es, dass Gott alles ist in unserem Leben. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Menschen, die daraus resultiert und dadurch bestimmt wird übrigens, diese Liebe ist der Inhalt, die Substanz, der Geist der 10 Gebote, der Tora, des Pentateuchs, der 5 Bücher Mose, des ganzen Alten Testamentes und für uns der ganzen Heiligen Schrift. Nun kommt Paulus und sagt in Römer Kapitel 8, was das Gesetz nicht vermochte, das hat Gott getan. Wie tut Gott das, was das Gesetz nicht vermochte? Was sollte das Gesetz tun? Das Gesetz sollte Leben zeugen oder geben. Wenn du dies tust, dann wirst du leben. Aber niemand konnte es einhalten, deshalb starb jeder. Was das Gesetz nicht zu tun vermochte, es konnte nicht Leben geben, es konnte nicht die Ebenbildlichkeit Gottes in einem lebendigen Menschen darstellen. Es konnte diesen Menschen nicht schaffen, den neuen Menschen, den vollkommenen Menschen. Diesen vollkommenen Menschen, den schafft Gott. Wie tut er das? Er räumt zunächst einmal auf. Der Boden muss gefegt werden. Das, was dazwischen steht, muss weggenommen werden. Vers 3, Römer 8, Vers 3. Zuerst sendet er seinen Sohn und er wird zum Opfer für Sünde, nimmt die Stelle des Sünders. Das heißt, dessen Gottes Ebenbildlichkeit verstümmelt war. Er nimmt die Schuld auf sich. Aber was dann? Warum tut Gott dieses? Warum sendet er seinen Sohn? Nicht nur, um Sünde wegzunehmen. Vers 4. Damit in uns erfüllt würde, was? Das Rechte, das Richtige, die Gerechtigkeit des Gesetzes. Also, muss man doch wieder das Gesetz halten? Ja. Ja, genau. Aber nicht so, dass das Gesetz mir vor Augen steht, nicht dadurch, methodisch, dass ich jetzt gesetzorientiert lebe. Das Gesetz ist nicht, sagt Paulus, hat er schon gesagt in Römer 6, das Gesetz ist nicht mein Regent, mein König. Wer ist mein König? Jesus Christus ist mein Herr, mein Mann, Römer 7. Der bestimmt mein Leben. Und er bestimmt es nicht nur, er ist mein Schöpfer, Jesaja 54. Dein Gott ist dein Schöpfer, und wenn eine Frau keine Kinder kriegen kann und der Mann ein Schöpfer ist, dann braucht sie auch nicht fähig sein dazu, nicht wahr? Dann kann sie unfruchtbar sein. Es macht keinen Unterschied. Ein Schöpfer kann ja aus nichts etwas machen. Und deshalb sind die Kinder der Unfruchtbaren in Jesaja 54 mehr denn die der Fruchtbaren, weil ein unendlicher Schöpfer dahinter steht. Und der schafft jetzt etwas Neues. Dort, wo Sünde vergeben worden ist, dort entsteht ein neuer Mensch, damit in uns das entstehe, was das Gesetz eigentlich wollte. Jetzt ist das Gesetz einmal hineingeschrieben worden in mein Herz. Mein Mann ist der Schöpfer, der Gesetzgeber. Er schickt seinen Geist in mein Leben hinein, damit jetzt in uns erfüllt würde die Substanz. Und das ist Liebe. Und so sagt er in Kapitel 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen durch den, Liebe Gottes wurde ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, Dativ, in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, da ist Akkusativ, da ist hinein, der uns gegeben wurde. Das heißt, als der Heilige Geist uns gegeben wurde, mit ihm wurde in unserem Herzen die Liebe Gottes ausgegossen. Das heißt, der Gott, der Liebe ist, kommt in der Person des Heiligen Geistes in uns hinein. Und von innen her, wie Ezechiel es schon gesagt hatte, wird jetzt das Gesetz gehalten. Es muss aber natürlich in einer gewissen festen Form vor uns stehen, damit wir uns ständig orientieren können. Deshalb neutestamentliche Verdeutlichung dessen, was Gott will, nicht in der Schematisierung des Alten Testamentes, in neuer Form, in dynamischer Form, aber es ist da. Die Substanz bleibt, die Methode ist anders. Jetzt nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Gott schafft etwas Neues und hilft in der Entwicklung dieses Neuen, das da geboren wird. Nun, das könnten wir einen Exkurs genannt haben. Der Endzweck der Anweisung, das heißt des Umganges mit der Heiligen Schrift, mit dem Evangelium, ist in der Tat Liebe. Aber Liebe zu Gott zuallererst und dann in seinen verschiedenen Relationen. Kapitel 4, 9 bis 11, hat wohl Gemeinde und auch Gemeindeleitung, beides im Auge. 1. Timotheus 4, 9 bis 11. Dabei zu besprechen, was der Apostel sagt oder dass er in seinem Lehren auch künftige Reich Gottes Arbeiter vor sich hat, beziehungsweise solche, die es schon sind, aber weitergeleitet werden müssen. 1. Timotheus 4 spricht von dieser Aufgabe, auch aber von der anderen, die wir schon besprochen haben, dass er in der Gemeinde lehrt. Der Apostel hat immer also die verschiedenen Lehrgegenstände vor sich, den Christen als solchen, dann aber auch die Führung unter den Gläubigen. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, denn dafür mühen wir uns und werden geschmäht, weil wir die Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher aller Menschen Retter ist, allermeist der Gläubigen. Solches weise an und lehre. Man kann dann auch Kapitel 6, Vers 2 hinzunehmen, das ist ähnlich. Solches lehre. Wem? Timotheus hat zwei Gruppen vor sich. Die Gemeinde in Ephesus und Umgebung als solche, aber dann im engeren Sinne die, die lehren, nach Kapitel 1. Damit du anweisest, so zu lehren. So nicht, aber doch so. Er soll die Ältesten unterweisen. Das heißt, die Lehrer in diesen Gemeinden, wenn da mehrere waren, was anzunehmen ist. Er soll sie unterweisen in ihrer Lehrtätigkeit. Gehen wir zum nächsten begabten Christen, dem Evangelisten. Mit wem hat der Evangelist es in seiner Lehrtätigkeit zu tun? Einmal mit denen, die das Evangelium nötig haben. Mit Nichtchristen. Wir haben in der Apostelgeschichte das Beispiel des Diakonen Philippus, der Evangelist wurde, als er nach Samaria kam. Apostelgeschichte 8 und dann auch, also ab Vers 4 etwa, oder 5. Und dann Kapitel 21, Vers 8 wird er Evangelist genannt. Wenn Paulus den Timotheus im zweiten Brief aufruft, den Dienst eines Evangelisten, nicht eines evangelischen Predigers wie Luther, sondern eines Evangelisten mit einzuschließen, dann soll Timotheus als Apostel sich der einen Aufgabe oder die eine Aufgabe als des Apostels nicht vergessen. Der Apostel ist einmal Evangelist, dann aber auch Lehrer der bereits Gewonnenen. Und er soll sich nicht nur mit den Gewonnenen abgeben, mit den Gemeinden selbst, soll sich nicht verlieren in Korrektur und Anweisung. Er soll auch immer wieder an die Verlorenen denken. Die soll er nicht vergessen. Das ist sehr leicht für einen Lehrer, auch für einen Übergemeindlichen. Das habe ich an mir gemerkt. Der Evangelist lehrt aber noch an einer anderen Stelle, an einem anderen Ort in der Gemeinde. Das heißt, in der Gemeinde lehrt er auch, nicht nur in der Welt, sondern auch in der Gemeinde. An dieser Stelle ist zu achten auf die Verbindung in Epheser 4 zwischen den Versen 11 und 12. Er selbst, Jesus Christus, gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern. Warum? Nehmen wir jetzt den Evangelisten. Jesus Christus gab Evangelisten zwecks Zurüstung der Heiligen. Der Evangelist hat eine Aufgabe in der Zurüstung von Heiligen. Zurüstung ist hier ein chiropraktisches Wort. Die verschiedenen Glieder des Leibes sollen zurechtgerenkt, nicht allzu gewaltsam, mit sehr viel Feingefühl, zurechtgerückt werden, sodass sie zusammenarbeiten, aneinander gegliedert werden, nicht tendieren, aneinander vorbeizugehen, das ist zu schmerzhaft, sondern zusammenzuarbeiten. Das beschreibt er sehr schön in Vers 16. zwecks Zurüstung der Heiligen. Wozu sollen die Heiligen zugerüstet werden? Für das Werk des Dienstes. Und was sollen sie tun, wenn sie dienen? Die Gemeinde aufbauen. Da fließen ineinander Bau und Leib als Bilder von der Gemeinde. Der Leib soll also wachsen und zu diesem Wachstum soll jeder Christ beitragen und diesen Christen allen sollen die Evangelisten helfen. Sie haben also auch eine Aufgabe in der Gemeinde. Der dritte begabte Christ, der Gemeindehirt. Wieder Epheser 4, Vers 11. Übrigens, vielleicht kann ich darauf hinweisen, warum Hirten und Lehrer, jetzt noch einmal, darauf hinweisen, warum Hirten und Lehrer zusammen. Ich lese noch einmal genauer. Er selbst gab die einen Aposteln, das heißt zu Aposteln, dann im Grundtext andere Propheten, das heißt andere gab er zu Propheten, dass sie Propheten sein sollten. Und das heißt, dass er ihnen Gnadengabe gab, damit sie Propheten sein konnten. Wir haben hier zweierlei Geben. Die Gnadengabe wird einzelnen Personen gegeben und diese bekommen dann Kraft dieser Gnadengaben Kennzeichen oder Bezeichnungen. Der eine heißt dann Apostel, weil er die Gnadengabe des apostolischen Dienstes hat. Der andere heißt Prophet, weil er die entsprechende Gnadengabe hat. Also diesen Personen wird eine Gnadengabe gegeben. Zweitens, diese Personen werden jetzt der Gemeinde gegeben. Wir haben also zweierlei Geben hier. Er gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere, dasselbe Wort im Grundtext, zu Evangelisten, andere, dasselbe Wort, zu Hirten und jetzt nicht nochmal andere. Jetzt steht nur und. Also, war an der vierten Stelle andere zu Hirten und Lehrern. Und das ist der Grund, weshalb die zwei zusammengezogen werden. Das heißt, das Amt ist dasselbe. Die Akzente im Amt oder der Akzente sind mehrere. Aber das Amt selbst, die Sache selbst, die Hirten sind Lehrer für diesen Zweck und die Lehrer sind Hirten. Wenn es Unterschiede gibt, dann kann es so sein, dass der eine Hirt und Lehrer mehr Hirt ist und der andere Hirt und Lehrer mehr Lehrer ist. Ja? Diese sollen auch die Gemeinde zurüsten, rüsten zu ihrem Dienst. Eine weitere Stelle, 1. Korinther 12, 28. 1. Korinther 12, 28. Es setzte Gott in der Gemeinde, und wenn wir die Sichform hier, die Mittelform, für die Griechisch kennen, berücksichtigen, dann könnte es wohl heißen, genauer, und es setzte Gott seinetwegen, weil er es so wollte, zu seiner Verherrlichung und so weiter. Es setzte Gott seinetwegen von sich aus in der Gemeinde im Einzelnen, erstens Apostel, zweitens Propheten und dann fehlt der Evangelist. Ich weiß nicht warum, aber möglicherweise, weil hier stärker intern gedacht wird. Dann gebraucht Paulus das Wort Lehrer. Wenn es um die Gemeinde selbst geht, dann fasst er vielleicht den Dienst, den Lehrdienst der Evangelisten und Hirten zusammen. Aber er gebraucht hier das Wort Lehrer, danach Kraftwirkung und so weiter. Diese Lehrer sind vornehmlich also die Hirten in den Gemeinden. Und so heißen sie auch in der Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es waren in Antiochia bei der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. So heißen sie dort. Apostelgeschichte 11, 25 und 26. Barnabas ging nach Tarsus, Saulus ausfindig zu machen, und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Übrigens ein Hinweis darauf, dass Hilfe in der Ortsgemeinde nicht nur von innen her kommen muss. Sie kann auch von außerhalb kommen. Sie kam von außerhalb in der Person von Barnabas. Es war natürlich mir mit einem apostolischen Dienst zu vergleichen. Aber wenn Saulus gerufen wird, das ist dann schon für diese Arbeit spezifisch. Dass sie dann Apostel werden, das ist dann in Kapitel 13 gesagt. Also, es kommt hier Hilfe und ein ganzes Jahr kamen sie mit der Gemeinde zusammen und lehrten eine beträchtliche Menge. Sie fungieren hier als Gemeindehirten, Barnabas und Saulus. Die Vorschriften für Älteste zeigen ebenfalls, dass sie zu lehren hatten. Wenn Paulus Vorschriften für Älteste gibt, dann wird klar daraus, dass diese Lehrende sind in der Gemeinde. Die zwei besonderen Stellen für Vorschriften von Ältesten haben wir ja in 1. Timotheus 3. Das Lehren wird dort in Vers 2 genannt. Und Titus 1, das Lehren wird dort in Vers 9 genannt. Dass diese Ältesten auch die Gemeindehirten, das heißt, mit einem Fremdwort, die Pastoren waren, das besagen andere Stellen. Das ist aber jetzt nicht meine Aufgabe, nehme ich an, das ist im Einzelheiten zu beweisen. Aber das wird gezeigt. Also, wenn wir hier diese Namen, die Bezeichnungen auswechseln, hat das einen Grund. Hirten sind Älteste, Älteste sind Aufseher und alle drei sind Lehrer. Das ist dasselbe Amt mit vierlei Bezeichnungen. 1. Timotheus 5, Vers 17 setzt ebenfalls voraus, dass Älteste Lehrer der Gemeinde sind. So ganz selbstverständlich spricht Paulus dort von der Aufgabe des Lehrens, wenn es um die Tätigkeit von Ältesten geht. Und 1. Timotheus 2, Vers 12 zeigt, dass, weil das Lehramt der Gemeinde die Stelle der Autorität für die Gemeinde ist, die Frau nicht zu ihm zugelassen wird, das heißt zum Lehramt, weil es eben die Stelle der Autorität ist. Die Frau darf aber prophezeien. Sie dürfte hier stehen, wo ich stehe. Oder wo immer sie stehen muss, um zu lehren. Entschuldigung, um zu prophezeien. Sie darf prophezeien. Das heißt, sie darf das weitergeben, das der Herr ihr aufs Herz gelegt hat. Man vergleiche die alttestamentliche Terminologie für das Reden des Propheten, Last des Herrn. Und sie darf auch öffentlich beten, so wenigstens nach Paulus. Und wir nehmen an, wie er selbst, dass er durch den Heiligen Geist sprach. Ist natürlich der Konflikt mit Kapitel 14 und somit die Frage, entweder der Konflikt muss gelöst werden, entweder an der Stelle des Raumes, was ist der Raum, in dem die Frau prophezeit und betet in Kapitel 11, und welches ist der Raum in Kapitel 14? Der Raum in Kapitel 14 ist deutlich, en ecclesia, das heißt in der Gemeindeversammlung. Paulus deutet den Raum an in Kapitel 11, Er steht dann gleich fließend über zum Abendmahl. Das wird normalerweise en ecclesia und steht auch geschrieben, en ecclesia, angenommen. Und im letzten Vers spricht er von Gemeinden als Einheiten, als Ganzeinheiten. Und so darf man annehmen, dass dort dieser selbe Raum ist. So bleibt der andere Ort über, an dem man das zu entscheiden hat, und das ist am Begriff Prophezeien. Was heißt das? Prophezeien beziehungsweise in Kapitel 14 reden. Und hier muss man das grundsätzliche Prinzip oder den Grundsatz in der Exegese berücksichtigen. Verschiedene Begriffe, zum Beispiel Pronomina, das heißt Fürwörter, oder das Wort alles, oder auch andere Wörter, die müssen in der Heiligen Schrift immer im Zusammenhang verstanden werden. Wir müssen uns fragen, was ist der Zusammenhang? Wir können nicht einfach von der Bedeutung des Wortes Laleo ausgehen. Es stimmt, dass Laleo alles bedeutet. Aber Paulus hat ein Thema in Kapitel 14. Und es geht jetzt um spezifisches Lalein oder Lallen. Das heißt Reden. Laleo oder Lalein ist das griechische Wort für Reden. Und hier werden wir einfach abgrenzen müssen. Die Schrift grenzt sich selbst ab. Wenn ich zu einem Kind sage, ess alles auf am Frühstückstisch, ja, dann wird vorausgesetzt, dass das Wort alles eingeschränkt ist. Ja. Was ist das Thema jetzt? Wovon wird gesprochen? Ja. So werden wir das wahrscheinlich zu lösen haben. Übrigens, weil die Ältesten, entschuldigen Sie, wissen Sie, wann ich begann? Ist schon noch vorbei? Noch nicht ganz? Übrigens, weil die Ältesten Aufseher sind, Episkopoi, solche, die die Aufsicht haben, sind sie in der Gemeinde letztlich verantwortlich für alles Lehren in der Gemeinde. Das zeigen auch die Worte Jesu an die Ältesten in Offenbarung 2 und 3. Sie bekommen die Rüge für falsche Lehre, die kursiert. Die Gemeindehirten haben nicht nur die Gläubigen im Allgemeinen zu lehren, sie tragen auch Verantwortung für Führungsnachwuchs. Diese Aufgabe kann in Epheser 4, 11 und 12 eingeschlossen sein. Sie wird aber etwas deutlicher abgeleitet von 2. Timotheus 2, Vers 2. Das heißt, in Kapitel 2. Timotheus 2, Vers 2 wird nicht spezifisch unterschieden zwischen Aposteln und Hirten, bei denen die zu lehren sind. Paulus ist ein Apostel. Er schreibt an einen Apostel Timotheus, nimm Männer und lehre sie, damit sie fähig sind zu lehren. Aber wer sind diese Männer? Sollen sie Apostel sein? Sollen sie Hirten sein? Sollen sie Evangelisten sein? Das wird nicht gesagt. Mit anderen Worten, Paulus und Timotheus sind verantwortlich, dass irgendwelche Reichsgottesarbeiter oder Diener am Wort vorbereitet werden, ob sie nun Apostel sind oder Evangelisten oder Hirten. Hirten wären hier also eingeschlossen, ganz besonders, weil Timotheus vornehmlich mit Hirten umgeht in Ephesus. Also dort wäre es abzuleiten, dass der Auftrag eines Hirten Weiterlehre ist. Denn Paulus sagt, die sollen weiterlehren. Ja? Also sollen die solche Aufgabe weiter übernehmen, nicht nur allgemein, sondern auch spezifisch. Wie kann das aussehen? Wie kann in der Gemeinde das Hirtenamt künftige Gemeindeführung heranziehen? Ich gebe einige Stichworte. Erstens, jeder Christ darf in der Gemeinde einmal zu Wort kommen. Er darf das Wort ergreifen. Wenn das gegeben ist, dann ist die Grundlage gelegt. Haben Sie dieses nicht, dann wird es schwierig. Dafür muss zuallererst gesorgt werden, dass Christen zu Wort kommen. Es muss ein Platz dafür geschaffen werden, dass Christen frei sind, das Wort zu ergreifen. Zweitens, die Gemeindeführung achtet auf Begabung und auf Lebenswandel derer, die beitragen. Wenn immer jemand aufsteht, muss dieses in Betracht gezogen werden. Und wenn es mehrmals geschieht, wird es natürlich leichter sein, wie auf die Begabung zu achten. Drittens, solche, die treu sind im Lebenswandel, solche, die begabt oder Begabung zeigen, werden dann ermutigt und bekommen spezielle Unterweisung. Was sie wissen müssen, das wird wohl ein Hirt sehr gut wissen, denn er weiß aus eigener Erfahrung, was ihm fehlt und was nötig wäre. Wer nicht, dann sollte er auch daran arbeiten.